die Gesichter zum Seher, schön, dass ihr da seid. Und gut, dass ihr da seid. Auch gut für diejenigen, die heute am Bildschirm sind, dass ihr euch aufmacht zu Hause. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn die Couch so angenehm ist oder draußen scheint die Sonne und du musst drinnen am Bildschirm sitzen. Du darfst. Jetzt muss ich meine 7 Sachen herrichten und dann wollen wir auch schon starten. Ich finde das Lied sehr schön, weil dieses kommt, atmet auf, damit kann jetzt gerade momentan vielleicht jeder ganz gut. Du gehst aus dem Kaufhaus raus, du gehst hier aus der Gemeinde raus, tust den Mundschutz runter. Und ich hoffe, dass es dir heute auch so geht. Und es wird dir so gehen, wenn du dich auf das Wort Gottes einlässt und wenn du dich einlässt auf das Reden Gottes. Wenn nicht, dann gehst du genauso raus. Lass dich auf das Reden Gottes ein. Und lass dich ein auf das, was er vielleicht genau heute dir zu sagen hat. Bevor ich starte, möchte ich gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir die Ehre geben. Und alles, Herr, was wir sagen, es soll doch dir zur Ehre dienen, denn du bist es, der Leben gibt. Und Herr, so wie wir auch gesungen haben, dass du uns liebst, dass du uns neues Leben geben hast, so weißt du auch, Herr, wer neues Leben hat und wer nicht. Und Herr, der es nicht hat, so möchte ich beten von Herzen, dass du in deiner Gnade sein Herz anrührst, dass er diese Umkehr schafft zu dir, dass er wagt, sich vor dir zu demütigen und deine Hand zu ergreifen. Weil dann, Herr, kann er aufatmen und leben. Und so wollen wir dir danken als Gemeinde, dass wir hier vor dir stehen dürfen und dass du mit uns reden möchtest, dass du uns auch heute durch den Text zeigen möchtest, was Liebe ist. Und Herr, du hast es am Kreuz uns bewiesen, denn du bist Liebe. Und wir möchten beten, Herr, dass du jetzt halt einfach unser Herzen zu dir ziehst. Und Herr, gib auch mir Worte, die Hilfe sind für die Geschwister und ja, dass sie auch gut vor dir reden kann. Und so danke ich dir jetzt einfach für deine Gnade, für deine Güte, für den Tag, für dein Helfen. Und so wollen wir jetzt gespannt sein, einfach auf dich und dein Wort und dein Reden. Amen. Seit Anfang des Jahres habe ich begonnen, über die Liebe zu predigen, aus 1. Korinther 13. Jetzt kann man sagen, naja, das kennen wir doch alle. Und wir finden darin 15 Aspekte der Liebe, 15 einzelne Begebenheiten, die etwas beleuchten sollen, was Liebe ist und was Liebe eben nicht ist. Ich glaube, ihr redet besser im Dialekt. Jetzt komme ich durcheinander. Okay, wollen wir mal gemeinsam die Bibel aufschlagen. Wir gehen nun nicht in 1. Korinther 13, sondern wir steigen ein in Römer 13, Vers 8. Auch zu Hause könnt ihr mitlesen. Römerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Es geht um eine Schuldigkeit. Da heißt es: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches anderes Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und eigentlich wollte ich für die Predigt nur zählen, wie oft das Wort Liebe in der Bibel drankommt, aber vielleicht hat da jemand von euch Interesse dran. Ich hab's nicht getan. Wir werden es sehr oft finden. Wieso? Weil Gott Liebe ist. Sein ganzes Wesen ist von Liebe geprägt. Und wir werden aufgefordert, wenn wir zu seiner Familie dazu gekommen sind, dass wir einander lieben. Und dass diese Liebe wiederum ein Markenzeichen ist für die Kinder Gottes. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, was denn Liebe wirklich ist. Und wie ich es schon oft gesagt habe, wenn wir in der Welt von Liebe reden, dann ist es, kommt alles Mögliche raus. Aber wir wissen dadurch nur nicht, was bedeutet das, wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Übrigens, das sagt er nicht nur uns, sondern das sagt er generell. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, für jeden Menschen. Aber an der Gemeinde soll man diese Liebe erkennen, weil Gott den Seinen die Liebe ins Herz ausgegossen hat. Und diese Liebe soll zum Ausdruck kommen. Und hier geht es nicht um ein schönes Gefühl, dass ich jemand gegenüber habe. Wenn ich jemand mag, na, dem tue ich was Gutes. Aber wenn jemand, was weiß ich, auf der Baustelle kommt und mich schon anfährt, wo ich bloß zur Tür reinkomme, da kannst du Liebe üben. Gell? Und manchmal hat man Wochen, da übt man mehr und manchmal, da übt man weniger. Daher lass dir Mut machen, dir Gedanken zu machen, was Liebe bedeutet, was Liebe ist und wie du diese Liebe üben kannst und wie du sie weitergeben kannst. Und wie du auch, und das möchte ich hier unbedingt auch erwähnen, wenn wir über dieses Thema reden, es wird keiner von uns diese Liebe so erfüllen, wie sie der Herr selber erfüllt hat, weil er Liebe ist. Wir sind alle fehlbar und wir sind alle, was sage ich groß, ihr kennt es euch selber und ich kenne mich auch. Wie schnell geht uns der Gaul durch oder die Nerven flattern oder man ist zu stolz, danke zu sagen oder zu stolz, bitte hilf mir zu sagen. Gell? Liebe und Stolz werden nie zusammenkommen. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 15 bis 16 wollen wir uns anschauen. Ich möchte einfach hervorheben, wieso mir diese Predigtreihe über die Liebe wichtig ist. Weil es Gott wichtig ist. Da heißt es, Epheser Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Ich fange bei 14 an. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wahrhaftig in der Liebe heranzuwachsen, dieses Liebe zu üben, ist auch ein Wachstum. Wir wachsen darin. Es ist wie ein Trainingsprogramm. Gell? Und der Kolosserbrief sagt, über dies alles, aber über alle Lehrmäßigkeiten oder sonstiges, sieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, die diese Dinge zusammenhält. Wir sind in der Gemeinde, wenn wir uns so anschauen, ein sehr, ich sag's mal salopp, bunter Haufen. Wir kommen aus ganz verschiedenen Richtungen und eins haben wir gemeinsam, diejenigen, die sein sind, dass wir einen Herrn haben, der uns gerettet hat, der uns unsere Schuld selber am Kreuz tragen hat, gestorben ist, auferstanden ist und der uns zur Familie Gottes dazuzogen hat, der ein neues Leben uns geben hat. Wohlgemerkt, wenn Jesus dein Leben ist, sonst stehst du nur außen vor. Und er hat dich in seine Familie hineingestellt. Und er will, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir sollen zu ihm hinwachsen. Und andere Menschen sollen an uns, an dem, wie wir handeln und an dem, wie wir sind und wie wir reden, sollen sie ihn erkennen, dass sie auch beginnen, ihn zu suchen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und über diese Hürde kommt kein Mensch drüber. So soll unser Leben ein Zeugnis auf Christus hin sein. Und dazu nimmt uns Gott in seine Schule. Die 15 Aspekte der Liebe. Heute möchte ich über zwei Kollegen reden. Einmal über den hier. Für die, die es vom Bildschirm sind. Und einer, den kann ich in die Hosentasche nehmen, den hole ich raus. Wenn er da ist, ja. Über den hier. Wir werden eins nach dem anderen vornehmen. Und als erstes wollen wir uns den hier anschauen. 1. Korinther Kapitel 13. Von Vers 4 weg. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe prahlt nicht. Ich habe gestern ein Experiment gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Mein Luftballon mit PU-Schaum füllen. Es funktioniert. Aber Vorsicht auf die Hände und die Augen und sonstiges. Mir war es wichtig zu sehen, wir haben manchmal Formen oder Dinge erkannt oder wir haben Gelingen bekommen und wir werden stark dadurch und robust. Und dann sehen wir jemand, der macht's nicht so. Ja, der müsste das doch wissen. Und wir fangen an zu prahlen und zu erzählen, wie geistlich wir sind, welche Erfahrungen, welche Erfolge wir mit dem Herrn gemacht haben. Und sehen eigentlich gar nicht, dass wir uns in dem Moment vielleicht über den anderen erheben. Durch Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus mal, der wirklich was zu rühmen hätte. Und im 2. Korintherbrief sagt er, die Torheit des Rühmens, aber er nötigt mich, dass ich euch mal erzähle, wie es in meinem Leben ausschaut. Und er zählt auf, wie oft der Schiffbruch erlitten hat und das alles um des Herrn willen. Und all die Dinge, die er vorher in seiner Religiosität ausgeübt hat, wo er vielen Leuten gegenübergestanden sind, die so prallt haben, hat er sagen müssen, wisst ihr, ihr Lieben, um Christus willen erachte ich das alles als Dreck. Weil mein Gott hat mich so sehr geliebt, dass er sein Leben für mich hingibt, um mir ein neues Leben zu geben. Ist dir das bewusst, dass Gott dich liebt? Und zwar so sehr, dass er sein Leben gibt für dich? Denk darüber nach, weil es kann dein Leben verändern und es verändert auch deine Hingabe. Einzutauchen in das, was er getan hat für dich, für uns als Gemeinde, um auch zu sehen, was für einen kostbaren Schatz er sich erworben hat mit seinem Blut, seine Gemeinde. Die Liebe prahlt nicht. In Sprüche 27, Vers 2 heißt es, ein anderer soll dich rühmen, nicht dein eigener Mund, ein Fremder, nicht deine eigenen Lippen. Wenn du was gut gemacht hast, dann lass das, wenn das ein anderer erkennt, okay, kann er das ja gerne sagen. Und du kannst sagen, danke Herr, dass du Gelingen geschenkt hast. Danke Herr, dass du mich gebraucht hast hier in dem Dienst oder danke für den Dienst, Herr. Ohne dich hätte ich das alles nicht gesehen. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte, heißt es in Sprüche 20, Vers 6. Und vielleicht hast du dich auch schon mal ertappt, wie du im Gespräch bist mit jemand. Bitte, bei allem, was ich sag, ist mir bewusst und ich versuche zu reden so. Ich weiß um die Dinge selber und ich bin schon von einem Fettnäpfchen ins andere tappt und bin schon oft genug vor dem Herrn gestanden und habe gesagt, Herr, es tut mir leid, ich habe meine Ehre gesucht, aber nicht deine. Und jetzt habe ich wieder ganz schön Butter aufs Brot geschmiert. Die meisten Menschen rühmen sich ihrer eigenen Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Was bedeutet dieses Wort treu? Es bedeutet glaubwürdig. Dass das, was du sagst, dass dein Leben dahinter steht. Und jetzt wird's eng für uns Prediger. Und es wird eng für die, die Sonntagsschule machen. Und es wird eng für dich, wenn du ein Kind Gottes bist. Steht dein Leben hinter dem, was du sagst? Ein kleines Beispiel. Wenn du den Kindern in der Sonntagsschule Bibelverse zum Auswendiglernen aufgibst, ganz simples Beispiel, kannst du selber? Ganz einfach. Es ermutigt ungemein für die Kinder, wenn du selber auch die Worte kennst. Weil die Kinder merken, du stehst ja dahinter, was du sagst. Sonst prahlst du vielleicht nur. Glaubwürdig und zuverlässig. Wisst ihr, worin wir uns rühmen dürfen? Die Bibel sagt, wir dürfen uns rühmen. Und du darfst dich rühmen, wenn du ein Kind Gottes bist. Paulus drückt es mal so aus im Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur, wer weiß es? Genau, des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und dafür darfst du dich wirklich rühmen. Gott hat dich gesehen, hat dich aus dem Dreck herausgerissen, dich versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du darfst auf ihn schauen und sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe vor 20 Jahren sowas zum Glauben gefunden und mich hat es schier zerrissen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kannte früher nur Freude und Spaß darin, wenn man einen gewissen Alkoholpegel hinter sich hat. Da wusste ich, da ist Freude dahinter, oder so habe ich es zumindest definiert, aber es hat mit Freude nichts zu tun. Und auf einmal habe ich etwas erlebt in meinem Leben. Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, wo ich wusste, Gott hat mir vergeben. Er liebt mich. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Kennst du das, dass es dich, du kannst gar nicht still sein. Jeder, der da vorbeikommt, den schnappst du dir und wie fange ich das jetzt an? Also weißt, gell? Und manchmal ist das furchtbar für den Zuhörer. Aber ja. Ja, ich so manche Begebenheit erlebt, wo es teilweise gut war, dass der Mann schon gläubig war. Gell? Oh, schon wieder neu bekehrt, das ist gut, dass ich jetzt da war. Gell? Wie auch immer. Aber diese Liebe, die drängt dich auch dazu, anderen das Evangelium weiterzugeben. Und wir merken vielleicht manchmal, wo wir eingeschlafen sind und uns denken, nichts Neues unter der Sonne. Dass wir diesen Blick verloren haben. Petrus sagt einmal, bei dem diese Dinge nicht vorhanden ist, der hat vergessen, was es zu seiner Reinigung bedarf hat, was sein Herr denn getan hat. Im Petrusbrief könnt ihr das nachlesen, das werden dann Tugenden aufzählt und so weiter. Und deswegen lass dich herausfordern und ermutigen, einzutauchen, wieder neu. Jetzt sagst du, ja, wie kann ich das machen? Begib dich in die Stille mit deinem Herrn. Du brauchst eine, in Anführungsstrichen, gewisse Theorie, dass du weißt, was du in die Praxis umsetzen kannst. Okay. Eine Herausforderung. Die Liebe prahlt nicht. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 3. die Hanna betet. Und die Hanna hatte eine Gegnerin, die hatte einige Kinder, sie hatte kein Kind und diese Gegnerin reizte sie zum Zorn jedes Mal, wenn sie zur Anbetung zum Tempel Gottes gegangen sind. Und sie reizte sie so hin, Gott hat dir kein Kind gegeben. Ich habe schon ein paar. Furchtbar. Und in dieser Verzweiflung geht sie und betet, Eli meint, sie ist betrunken, weil sie im Stillen betet und sie bittet den Herrn, dass er ihr ein Kind gibt. Und dieses Kind will sie ihm weihen, das war dann Samuel. Samuel kommt zur Welt und 1. Samuel 2, Vers 3 sagt sie in ihrem Gebet, redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Das hat mich aufhören lassen. Okay. Man kann sich manchmal ziemlich in der Theorie verfangen. Aber wenn dieses Geistige, was wir lesen und leben, wenn es nicht zum Leben übergeht, dann bleibt es eine Theorie. Und das mag wohl stimmen, was du sagst. Aber wenn du nicht diesen Schritt wagst, manchmal ist es so ein Schritt, wie Petrus gehabt hat, Herr, wenn du es bist, so rufe mich und ich gehe aufs Wasser. Die Stelle, wo Petrus untergeht, die kennen wir alle. Ist euch das schon mal aufgefallen? Aber dass er diesen Mut gehabt hat, seinem Herrn zu folgen, die verdränge ich meistens. Oder ich sehe sie, aber man sieht mehr auf das Versagen. Und Petrus war hier wirklich mutig. Er hat sich auf das Wort seines Herrn verlassen. Und da möge der Herr schenken, dass ich das nur mehr und mehr erkennen darf und auch diesen Mut bekomme. Genau. Im 1. Johannes 3, Vers 18 ist ein Vers, den könnt ihr euch in der Bibel anstreichen. Vielleicht macht ihr euch ein kleines Kärtle, schiebt es irgendwo in die Brusttasche rein, klebt es denn an euren Küchenschrank und versuchen auswendig zu lernen. Der ist nicht lang. Der heißt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und diese Worte sind so herausfordernd, das wirst du merken, sobald du dich darauf einlässt. Und du wirst dein Versagen sehen. Also, ich spreche jetzt mal allgemein, weil es mir oft so geht. Du wirst erkennen, wie schnell du an die Grenze kommst. Jesus sagt mal, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr? Und wir merken, dass es mit unserer eigenen Liebe nicht weit her ist, dass wir hier eine Unterstützung brauchen von Gottes Seite. Dass wir hier sagen müssen, Herr, ich kann nicht, ich bring's nicht, ich weiß nicht, ich bin zu stolz. Ich mag den jetzt nicht lieben. Kennst du das? Ich kenn's leider, tut mir leid, aber ich will euch nichts vormachen. Das ist das, wie es uns geht. Okay, die Liebe prahlt nicht. Oha, ich muss schauen. Jetzt haben wir diesen hier. Oh, jetzt wird's gefährlich. Der Chef kommt. Oh, ich muss mir irgendwo vorstellen. Und du bläst dich auf. Und es ist nicht ungewöhnlich, in der heutigen Gesellschaft sind viele, wird aufgeblasen sein, sogar gefordert teilweise, jemand zu sein, der du nicht bist. Gell? Aber wehe, die Luft geht raus. Was bleibt übrig? Ein Häufle Elend, das am Boden liegt. Und naja, genau. Und manchmal haben wir es auch so, wir blähen uns auf mit dem, was wir wissen, erheben uns über jemanden, der vielleicht manches nur nicht weiß. Aber die Liebe bläht nicht auf. Und hier haben wir einen wunderbares Wort, das uns der Herr gibt. Da heißt es in 1. Korinther 8, Vers 2, wenn ihr einfach ein paar Seiten vorblättert. Da geht es um das Götzenopferfleisch und Paulus tut hier eine grundlegende Begebenheit kurz beschreiben. Da heißt es, ich lese von Vers 1 weg schon, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut. Und dann erzählt er hier Leute damals auf dem Fleischmarkt, wo auch immer das war, in Korinth vor allem auch, dieses Fleisch wurde geopfert. Und hier wird es aufgeschrieben, wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott und all die Statuen und die verschiedenen Götter, sie haben keine Macht. Gell? Was die Heiden opfern, das opfern sie die Dämonen. Du kannst mit gutem Gewissen das Fleisch essen, aber es war ihnen ja wirklich ein Problem. Gell? Wir hier im Allgäu kennen das vielmehr vielleicht aus, um das Ganze mal von dort auf uns herzuziehen. Diejenigen, die aus dem Katholizismus rauskommen oder die katholisch sind, die kennen das. Am Freitag wird kein Fleisch gegessen. Karfreitag schon überhaupt nicht und in der Fastenzeit auch nicht. Jetzt habe ich das erkannt, dass Christus mein Alles ist und dass er es ist, der mir dieses neue Leben gibt. Und dass es nicht, ob ich es oder nicht es, dass es was ausmacht vor Gott. Das habe ich erkannt und so bin ich zum Kühlschrank gegangen und habe mir so richtig schöne Wurst rausgeholt. Und das war, was, Aschermittwoch oder Karfreitag. Ein Unding. Und mein Papa ist nebendran gesessen. Und dann sagt er, wir haben Karfreitag, da wird kein Fleisch gegessen. Doch, das darf ich, weil ich bin jetzt frei. Okay. Ich war gerade kurz zum Glauben gefunden und habe gemeint, ich muss ihm jetzt quasi Buschkleine drüber ziehen mit der Erkenntnis, die ich habe. Und so kann es sein, dass du mit dem Wissen, was stimmt, trotzdem aufgeblasen handelst und am anderen Schaden zufügst dadurch. Hier im Korintherbrief geht es darum, dass Geschwister, die da Mühe gehabt haben, schwach waren in dem und der andere hat gesagt, ich esse jetzt mal Fleisch da, gell? Ich weiß, dass die Götzen gibt's nicht und hat sich hingesessen und in aller Ruhe da sein Schnitzel gegessen. Der andere Bruder, der Mühe damit hat, entweder war er noch ganz jung, denkt sich, okay, dann kann ich das also miteinander verbinden. Und wenn ihr den Text lest, er wird dadurch weggerissen vor der Wahrheit. Sein Herz wird belastet durch deine Tat. Einmal Gemeinde, einmal Welt. Habt ihr gewusst, dass es einen Speckknödelaufstand geben hat? Ja, ich auch nicht. Ein Speckknödelaufstand, und zwar war es im Frühjahr 1527, gar nicht so weit weg von uns. Es ist eine Geschichte einfach aus der Reformation. Ich lese euch kurz was vor. Es war ein Frühlingstag des Jahres 1527. Die Freisinger Bürgerin Katharina Meyer brachte eine Schüssel voll Speckknödel ins Haus des Barbiers Zumbrechts. Dort wartete schon eine kleine Gesellschaft auf das leckere Mahl. Zumbrechts Ehefrau Barbara, deren Mutter, eine Nachbarin mit Namen Scherer und der Kooperator der Pfarrei St. Veit, Hans Erkinger, ließen sich zusammen mit Katharina Meyer die Knödelspeise schmecken. Sie wären ihnen auch vergönnt gewesen, hätte nicht das Datum des Schmauses bedenklich gestimmt. Noch herrschte das strenge vorösterliche Fastengebot. Tatsächlich wollten die Knödelesser auf diese Weise demonstrieren, was sie vom theologischen Wert dieses Fasteninhalts hielten. Sie gehörten nämlich zu einem kleinen Kreis von sogenannten Zweiflern, die sich ihre eigenen Gedanken über die reine Christenlehre machten. Der Provokation nicht genug, schickte die mutige Katharina dem Domprediger ein Brieflein, in dem sie ihn aufforderte, bestimmte Bußformeln zu unterlassen. Denn Christus sei gestorben um unser aller Sünden willen. Es stimmt, und die Frau war schon mutig, aber es war nicht weise. Danach gab es einen großen Tumult. Das Ende vom Lied war, und es ist nicht abwegig, auch Paulus, wo er zum Glauben gefunden hatte, jetzt muss ich denen sagen, was richtig ist. Das ging so weit, dass die Brüder ihn wegschicken mussten aus Sicherheitsgründen, weil es nicht dienlich war. Weil es Unruhe nahegebracht hat. Und zwar nicht eine Unruhe, dass ein Mensch halt auf, ja, okay, stimmt, also dass er innerlich auf unruhig geworden wäre, sondern weil es im Gesamten eine Unruhe gebracht hat. Das ist hier auch passiert. Ein Jahr später, alle wurden verhaftet. Die Gemeinde hätte vielleicht wachsen können, wenn es im Stillen mehr oder weniger gelaufen ist. Ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht urteilen drüber. Sie wurde verhaftet, das Einzige, was man weiß und überliefert hat, sie und ihre Mutter wurden gefoltert. Und danach wurden sie verbannt. Zuvor wurde sie öffentlich an den Pranger gestellt und ein glühendes Kreuz wurde ihr auf die Stirn aufgedrückt. Das war das Ende davon. Ich möchte es nicht urteilen, aber manchmal kann man so wo zwischen reingehen, wo man nicht weise handelt. Und sie wollten halt ihre Freiheit demonstrieren. Und so können wir auch manchmal in der Gemeinde vielleicht auf den einen oder anderen aufgebläht zugehen, weil wir ja die Erkenntnis haben, aber der andere vielleicht nicht. Und da geht es wirklich um Weisheit und zu überlegen. Die Liebe bläht sich nicht auf. Was steht Aufblähen und Prahlen eigentlich entgegen? Habe ich mich gefragt. Dem entgegen steht Demut. Und das ist mein nächster Punkt. Da heißt es im Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt der Gnade. Es ist besser, sich jetzt vor dem Herrn zu demütigen, als später von ihm gedemütigt zu werden. Besser jetzt die Knie beugen, als später die Knie gebeugt zu bekommen. Besser jetzt gehorsam zu sein, seinem Wort, als später Leid tragen zu müssen. Ich rede auch zu mir, bitte, das möchte ich immer wieder erwähnen. Mir ist bewusst, was ich da sage. Im Zephania 2, Vers 3, da geht es um das Gericht Gottes. Da spricht Gott selbst zu den Seinigen, die ihn lieb haben, zu denen, die schon demütig sind und sich Gott unterwerfen, sucht Demut. Unser Herz ist von Natur aus nicht demütig, sondern es kämpft ständig mit der Hochmut des Lebens gegen die Ehre Gottes. Und das kennst du, wenn es da so ein Luftballon, der ist bei mir manchmal genau irgendwo hier, okay, den Lammer, der ist irgendwo hier und der Stolz, der bläht sich auf und dann kommst du so daher. Hochmut des Lebens und du meinst Wunder und wer du bist. Ich als erstes. Und sehr beschämend, wenn der Herr dir zeigt, das bist du nicht. Gell? Hier geht's, bei Demut geht es nicht darum, dass du dich kleiner machst, als du bist, sondern Demut bedeutet, dass du dir bewusst bist, dass du vor Gott nichtig bist, dass du vor Gott niedrig bist, dass er es ist, der dich erhöht und dass er der ist, der über allem steht und auch über dein Leben. Und so kannst du deinen Dienst, so hoch er auch ist, wenn du zum Beispiel Mutter bist oder Vater bist, kannst du sagen, du hast mir diesen Titel gegeben, du hast mir diese Kinder zur Seite gegeben. An den Kindern merken wir Eltern oft, wie schwach wir sind, wenn es um bestimmte Dinge geht, einzuhalten oder wie auch immer, ihr kennt es. Und du darfst wissen, da ist ein Gott, der über allem steht. Wie demütige ich mich vor dem Herrn? Es gibt ganz verschiedene Arten. Vielleicht musst du manche Dinge sein lassen oder vor ihm offenbaren, ihm die Wahrheit sagen, wie es in deinem Herzen aussieht, in welchem Lebensstand du bist. Und eine ganz interessante Entdeckung habe ich gemacht, ist der Psalm 139. Jetzt kennen wir den Psalm. Und doch möchte ich ihn noch kurz mit euch lesen und möchte ihn dir auch für zu Hause mit auf den Weg geben, dass du diesen Psalm in aller Stille liest und du kannst auch locker eine Woche dafür verwenden, um einfach zu verstehen, wer du bist und zu verstehen, wer Gott ist. Da heißt es, dem Vorsänger von David ein Psalm: Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig, wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Herr? Und kein Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigen. Das ist ein langer Text. Der Anfang dieses Psalmes, verstandesgemäß: Herr, du erforscht mich und du erkennst mich. Der Schluss dieses Psalmes, nachdem er Gericht gesprochen hat über die, die Gott verachten, auf einmal: Erforsche mich. Bitte schau in mein Leben, schau in mein Herz und erkenne mein Herz, prüfe es und erkenne, wie ich es meine. Und da möchte ich dir Mut machen. Und es braucht Mut, in die Stille zu gehen und zu sagen: Herr, jetzt bin ich vor dir, bitte zeig mir auf, was du möchtest, was ich in meinem Leben verändern soll und wo es Veränderung braucht. Jakobus Brief beschreibt es dann nochmal, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Zuvor aber sagt Jakobus, fühl dieses Elend. Er spricht zu den Reichen. Er sagt, fühl dieses, wie dein Leben im Bilde Gottes ist. Das finde ich sehr drastisch. Und dann renn nicht weg, so wie das Judas gemacht hat. Und da häng dich oder sowas. Sondern geh hin und demütige dich vor deinem Gott und bekenn ihm deine Schuld. Es gibt so ein gutes 4 Worte, wenn es um Sünde geht. Erkenne, Herr, zeig mir, wo mein Problem liegt, erkenne sie. Bekenne sie vor Gott. Lasse sie, hör auf damit. Und hasse sie und rühre sie nicht mehr an. Und wir werden damit kämpfen, bis wir heimgehen. Strebt nach der Liebe, steht in 1. Korinther 14, Vers 1. Und wie kann ich nach der Liebe streben? Unser Herr macht dir ein Angebot, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Theorie, Praxis, lernt von mir. Vielen Dank für eure Geduld, das war jetzt eine lange Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich bete nur mit uns. Vater im Himmel, wir wollen dir die Ehre geben. Herr, du kennst unser törichtes Herz, das sich oftmals, vor allem meins, Herr, das sich erhebt und meint, du siehst die Dinge nicht. Danke, dass du geduldig mit uns vorangehst, Schritt für Schritt. Und Herr, dass du Sünder zur Buße rufst. Und Herr, dass du uns nach und nach formst hin zu dir. Danke für den Vers, auch dass in dir die Freiheit ist. Und dass wir dein Angesicht anschauen können und so verwandelt werden von Angesicht zu Angesicht in dein Bild. Hab Dank für deine Geduld. Amen. Jetzt war's ja echt geduldig.